Brüder und Schwestern im Herrn, im Anschluss an das gestrige Fest der Kreuzerhöhung feiert die Kirche immer den Gedenktag der sieben Schmerzen Mariens. Und darin wird schon deutlich, dass sich die Mutter Gottes vom Kreuz Christi, von seiner Passion, von seinem Erlösungsleiden nicht trennen lässt. Ja, sie ist in innigster Weise hineingenommen in dieses Erlösungsgeschehen, und zwar in aktiver und nicht nur in einer passiven Weise. Wir sprechen von den sieben Schmerzen Mariens. Diese Zahl sieben deutet eigentlich die Fülle immer an. Die Fülle der Schmerzen der Mutter Gottes, überhaupt nicht nur in der Passion. Wir verehren konkret diese sieben Schmerzen eben in der Flucht der heiligen Familie, schon in der Ankündigung des Simeon: ein Schwert wird deine Seele durchdringen, zweite ist dann die Flucht nach Ägypten, dritte ist der zwölfjährige Jesus, der dann im Tempel von seinen Eltern wiedergefunden wird. Der vierte Schmerz betrifft dann schon die Passion, die Mutter Gottes am Kreuzweg, dann die Mutter Gottes unter dem Kreuz, die Mutter Gottes mit dem Leichnam Jesu in ihrem Schoß und dann dessen Begräbnis. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie schlimm ist es für eine Mutter, wenn sie ihr Kind hergeben muss? Ich sage das jetzt mal so menschlich, ne? So wie die Leute sich so ausdrücken. Erst recht, wenn die Mutter miterleben muss, mitsehen muss, wie ihr Kind zu Tode gefoltert wird. Und das auch noch am Kreuz, den schmählichsten und furchtbarsten Tod der damaligen Zeit, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. So denken die Menschen auch, und das ist ja zunächst auch gar nicht zu beanstanden. Natürlich ist das auch der rein menschliche Schmerz der Mutter Gottes. Den anderen Schmerz, den bedenken wir ja gar nicht. Da ist eben gerade der Schmerz, der ihre Seele durchdringt wie ein Schwert. Das heißt, sie wird in einer Weise, die wir uns gar nicht vorstellen können, an diesem Erlösungsleiden Jesu Christi beteiligt. Wobei man sogar auch sagen muss, wir dürfen das Erlösungswerk des Herrn eben nicht nur auf Passion, Kreuz und Auferstehung beschränken, sondern die Passion des Herrn beginnt schon im Mutterschoß mit seiner Empfängnis. Das heißt, bei der Verkündigung des Herrn machen wir uns auch nicht bewusst, sondern für uns ist Passion immer dann, wenn also nach dem letzten Abendmahl, wenn dann die Ölbergnacht beginnt. Das ist nur die Vollendung, das ist der Höhepunkt natürlich der Passion, aber das Sühneleiden des Herrn beginnt schon im Mutterschoß. Der den Himmel und Erde nicht fassen können, schließt sich ein in den Schoß der Jungfrau Maria. Machen wir uns das einmal bewusst. Der Schoß der Mutter Gottes ist dunkel. Es gibt Mystiker, die sagen, im Mutterschoß söhnt der Herr durch diese Dunkelheit alle Augensünden der Menschen. Das ist ja überlegenswert. Das ist sehr überlegenswert. Christus sühnt die Sünden, die Augensünden der Menschheit noch vor seiner Geburt in dem dunklen Schoß seiner Mutter. Und das, was natürlich für die Mutter Gottes dann gilt, da habe ich ja die ersten drei Schmerzen aufgezählt. Das gilt natürlich dann erst recht auch für ihren Sohn. Das heißt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, so wie die Liturgie diese beiden Tage der Kreuzerhöhung und der sieben Schmerzen seiner Mutter zusammen feiert, praktisch als ein Doppelfest, wenn Sie das so wollen, das hängt eben damit zusammen, dass sie in innigster Weise sein Leiden, sein Erlösungsleiden mitleidet. Nur mit dem Unterschied, dass sie es nicht sozusagen körperlich jetzt tut. Der Mutter Gottes tut niemand was zu leiden in der Passion. Alles, was geschieht, Geißelung und Dornenkrönung und die Peitschenhiebe und alles Mögliche, das geschieht an ihm. Körperlich erleidet die Mutter Gottes gar nichts. Sie vergießt keinen Tropfen Blut. Und das bedeutet dann auch, dass sie nicht selbst sozusagen die Erlösung ihres Sohnes ergänzt. Die Erlösung geschieht durch das Blut. Er, der Herr, ist durch die Hingabe seines Blutes, die übrigens auch nicht erst am Karfreitag beginnt, sondern bereits mit dem Blutschweiß auf dem Ölberg, ist sie erlöst. Aber die Mutter Gottes erfährt diesen Schmerz ihres Sohnes mystisch ebenfalls so tief und so für uns gar nicht nachvollziehbar, weil sie mit ihm ein Herz und eine Seele ist. Was nicht nur heißt, naja, das ist die Mutter mit ihren Kindern immer. Die Mutter fühlt mit ihren Kindern, das stimmt alles, das stimmt auch für die Mutter Gottes, trifft aber noch nicht das Letzte. Denn die Mutter Gottes und ihr Sohn, die sind eins, ein Herz und eine Seele, weil sie immer schon in Gott lebt, als die ohne den Makel der Erbschuld empfangen hat. Das ist der Punkt. So nah kann eine Mutter ihrem Kind nie kommen mit ihrem Herzen, wie es eben die Unbefleckte konnte und wie es auch geschehen ist mit ihrem Sohn. Das heißt, was an ihrem Sohn tatsächlich geschehen ist, durch die Menschen, was er, oder ich muss mich genauer ausdrücken, an sich hat geschehen lassen durch die Menschen, in aller Freiheit nämlich, das empfindet sie, man könnte beinahe sagen, spiegelbildlich ganz genauso, auch wenn äußerlich an ihrem Körper da keine Merkmale feststellbar gewesen wären. Und so ist sie dann eben auch die Miterlöserin. Sie ist sogar diejenige, die auch ihren Sohn in aller Freiheit aufopfert auf dem Altar des Kreuzes. Es tut der Vater. Worauf wird das deutlich? Weil er uns den Sohn schenkt und ihn für uns als Sühne dahingibt. Und wo wird das biblisch deutlich? An dem Opfer Abrahams. Abraham soll seinen Sohn Isaak opfern. Er geht mit ihm auf den Berg Moria. Ja, Genesis 22, wir hören diese Lesung in jeder Osternacht. Der Isaak trägt das Opferholz auf dem Buckel, das Kreuz, Vorausbild für das Kreuz, typologisches Vorausbild für das Kreuz. Der Abraham ist das typologische Vorausbild für den Vater im Himmel. Er trägt das Messer. Und in dem Moment, als Abraham seinen Sohn Isaak, der schon auf dem Altar, den er gebaut hat, zu stechen und töten will, greift der Engel ein. Abraham, Abraham, tu dem Kind nicht zuleide, denn der Vater im Himmel wird sich ein anderes Opfer aussuchen, ein anderes. Und dann schlachtet eben der Abraham einen Widder. Und wofür ist das Vorausbild? Für das Osterlamm. Für das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt und das vom Vater geopfert wird, das auch sich selbst opfert, als Opfergabe in aller Freiheit hingibt und auch die Mutter. Wo wird das deutlich? Dass die Mutter selbst eben nicht nur traurig dabei steht und lässt das alles irgendwie halt so schlimm es ist, über sich ergehen. 13. Kreuzwegstation, der Leichnam Jesu im Schoß seiner Mutter oder der 6. Schwert von den 7. Was sind denn die Knie der Mutter Gottes, auf dem der Leichnam liegt, den sie hält? Das ist der Altar. Merken Sie, wie tief das geht. Ungeheuer. Merken Sie auch, wie oberflächlich da unsere ganze Marienverehrung ist, um nicht zu sagen, oft so sentimental, verkitscht geradezu. Und damit verstellen wir uns den Blick auf das ungeheuerliche Ereignis, was da geschieht, auch mit und in der Mutter Gottes. Sie ist die Miterlöserin. Nicht, weil das Erlösungsopfer Jesu Christi unvollständig und ergänzungsbedürftig wäre, sondern weil sie als die neue Eva auch ihre Aufgabe hat an der Erlösung der gesamten Menschheit. Und das wird eben heute in diesem Evangelium deutlich, das wir gehört haben. Die Mutter Gottes steht zusammen mit dem Johannes unter dem Kreuz, Johannes dem Lieblingsjünger. Und der Herr sagt vom Kreuz, Frau, siehe deinen Sohn, und zum Sohn siehe deine Mutter. Das ist ja ungeheuer schmerzhaft. Die Mutter muss sehen, wie ihr göttlicher Sohn sie, menschlich gesprochen, könnte man beinahe sagen, abschiebt an den Johannes. Aber was geschieht denn hier? Hier geschieht die Neuordnung oder die Ordnung der Kirche schon insofern, dass sie die Mutter der Kirche ist. Frau, siehe da deinen Sohn. Und Ding repräsentiert die Glieder der Kirche, der Johannes, als die Verkörperung zugleich der Liebe zu Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist genau der Punkt, von dem der Heiland spricht bei der Hochzeit von Kana. Sie haben keinen Wein mehr. Frau, was ist mir und dir? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was ist dir und mir? Das ist die wörtliche Übersetzung des griechischen Urtextes. Es wird dann übersetzt, ist ihm bekannt, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Also das ist ja auch nur ist ja voller Hilflosigkeit, diese Übersetzung. Frau, was ist mir und was ist dir? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die Stunde, auf die der Herr hinweist in Kana, die Stunde, an dem er dann den neuen Wein einschenkt, der Alte des Alten Testamentes ist ausgegangen. Das ist Golgotha. Das ist das Kreuz. Das ist sein geöffnetes Herz. da wird der Frau, die Frau ist eigentlich die Eva und sie ist jetzt die neue Eva, da wird die Frau in ihr eigentliches Amt, in ihr neues Amt eingewiesen, jetzt unter dem Kreuz. Jetzt bekommt sie gezeigt und gesagt, was mir ist, ihm Christus und ihr, was sein Amt ist, nämlich der Bräutigam der Kirche zu sein, und sie ist die Mutter der Kirche. Was ist mir und dir? Dieses Evangelium, das wir gehört haben, gerade dieser Ausschnitt aus der Johannespassion, das ist sozusagen das Scharnier zwischen dem Alten und dem jetzt dem Neuen und der Kirche, die jetzt da ist. Und worin besteht ihr Part als Miterlöserin? Denn das Erlösungswerk, das kommt ihm allein zu. Sie ist ja selbst als Immaculata, als unbefleckt Empfangene schon Nutznießerin, als Vorauserlöste. Eben diese Erlösung. Sie ist ja selbst schon erlöst, aber sie ist erlöst zur Miterlöserin. Und das Miterlöseramt besteht nachher darin, dass das Erlösungswerk ihres Sohnes, das hundertprozentige Erlösungswerk ihres Sohnes und nicht ergänzungsbedürftige Werk ihres Sohnes, dass das jetzt nun sich entfalten muss, dass sich das Leben, das er vom Kreuz her aus dem Urquell seines geöffneten Herzens schenkt, dass dieses Leben Gestalt annehmen kann. Das ist ja doch das, was die Sache der Frau ist, der neuen Eva. Die Kirche wird geboren aus der Seitenwunde des Herrn in den Gestalten von Blut und Wasser, der Materie, der Eucharistie und der Taufe. Das sind die Kirche konstituierenden Sakramente. Und die Mutter Gottes, sie empfängt von ihm als Mutter der Kirche. Er ist der Vater der Kirche. Er ist der Erzeuger der Kirche. Durch das, was er aus seinem Herzen hat herausfließen lassen. Und sie muss dieses Leben jetzt als Mutter der Kirche, durch sie ist dann auch der Heilige Geist hindurchgegangen. Sie bittet im Kreis der Apostel. Ohne sie hätten die Apostel gar nicht Aufnahmekapazität gehabt. Ich habe am Pfingsten ja davon gesprochen. Und worin besteht vor allen Dingen ihre Tätigkeit, ihr Amt als Mutter und Miterlöserin? In der Fürbitte, woraus ergibt sich das? Aus Kana. Sie haben keinen Wein mehr. Sag mal, dass da die Hochzeit da nicht platzt. Und da wende die peinliche Situation ab. Frau, was ist mir und dir? Ich habe es gerade gesagt. Was ihr ist, das ist die Miterlöserin in Form der Fürbitterin. Durch sie sollen wir bitten, durch ihr unbeflecktes Herz. Das ist die ganze Antwort auch, wenn es dann heißt, ja, wir sollen durch Mariam ad Jesum und so weiter, wie das dann lateinisch ausgeht, also durch Maria zu Jesus gelangen und ihr dem Herrn durch sie und ihr unbeflecktes Herz bitten. Das ist da alles heute drin in den 3-4 Versen, die wir im Evangelium gehört haben. Ungeheuerlich, ein ganz, ganz tiefes Geheimnis, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Was bedeutet das noch, Mittlerin? Und so hat sie dann selbst auch gesagt in Amsterdam, dass das letzte Dogma der katholischen Kirche, das letzte Mariendogma, beinhalten wird, dass sie Miterlöserin, Fürbitterin und Mittlerin ist. Voilà. Ich finde das ungeheuer faszinierend. Vielleicht fühlt sich der eine oder andere jetzt schon wieder belästigt. Es hat wieder ein bisschen lang gedauert, aber liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist doch die Substanz. Auch was die Bedeutung der Mutter Gottes für die Kirche, ihre Heilsbedeutung, die bleibend ist. Die Mutter Gottes in den Himmel aufgefahren, die sitzt nicht irgendwo im Lehnstuhl in Rente oder im Panoptikum, sondern die hat alle Hände voll zu tun. Und was sie tut als Miterlöserin, na, das können wir an allen Ecken und Enden der Welt heute erleben. Amen.